Jetzt Jesaja 62, diese 12 Verse. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein, eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen verlassen und dein Land nicht mehr einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten, und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen. Sondern die, die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore. Bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Und beten. Ja, Vater, du wirst die große Wende bringen für dein Volk, für deine Stadt. Und in dir haben auch wir begründete Hoffnung, Erwartung. Danke, dass du dich über dieser Welt erbarmst. Danke, dass du in diese Welt hinein dich engagierst. Danke, dass du nicht ein ferner Gott bist, kein Gott der Herzenskälte, kein Gott, an dem alles vorbeigeht, sondern ein Gott, der im Innersten entzündet ist in seiner Liebe. Ein Gott, der das Verlorene sucht, ein Gott, der das Verlorene ruft, ein Gott, der die Arme weit aufmacht, ein Gott, der mit seiner Kreatur leidet. Du siehst die Tränen, du weißt um den Schmerz, du weißt um die Einsamkeit, das Leid, die Ängste und die Sorgen. Und es ist dir nicht egal. Und wir danken dir, dass du in der Lage bist und dass du so bist, dass du bei jedem Menschen bist, als gäbe es nur ihn. Und keiner, der dich anruft, soll zu Schanden werden. Und keiner, der zu dir flieht, soll nicht Rettung erfahren. Danke für diese wunderbare Botschaft. Und danke, dass wir gerade das auch jetzt noch sagen und hinausrufen dürfen. In dir ist Heil. In dir ist Rettung, nur in dir allein. Und nun bevollmächtige deinen Knecht, gib ihm Weisheit, Freimut und lass ihn dein Wort sagen, auch als ein Wächter auf den Mauern Jerusalems im übertragenen Sinn, dass dein Name, Herr Jesus, geehrt und gepriesen wird, in der Mitte steht, du hochgelobt seist, du wunderbarer, treuer Herr. Amen.
Ich möchte zunächst allen danken, die das möglich machen, dass diese Abendgottesdienste ausgestrahlt werden können. Ich weiß, was das für eine unheimliche Mühe ist. Viele Gemeinden sagen, das können wir gar nicht schaffen. Aber euch allen, die daran beteiligt sind, ganz herzlichen Dank. Das ist so wunderbar für unzählige im Land. Gerade in diesen Adventstagen hat das eine ganz besondere Bedeutung. Es ist ja merkwürdig, wie diese vorweihnachtliche Zeit alle Menschen berührt. Hat eine Journalistin in diesen Tagen gesagt, 40% des Volkes haben ja gar keine Verbindung zu Weihnachten, durch was sie andere Religionen sind. Aber merkwürdig, überall auf ihre Weise müssen die Leute mitfeiern. Es zieht alle in ihren Bann. Man liest ja manches Interessante und Lustige, wenn man die Prospekte unserer Zeit ansieht. Da heißt es, Weihnachten, das Fest der Düfte. Da geht es um die Parfums und Lancôme und Opium und Bosch und Gucci. Oder es heißt Fest der Sinne. Da geht es um Eiswein und Kaviar. Und dann geht's, ja, ein großer Discounter sagt, man soll das Wichtigste an Weihnachten, in diesen Tagen auf Prospekten in jedem Haushalt, das Wichtigste an Weihnachten essen. Und dann reden die anderen vom Lichterbaum und anderen reden von den Geschenken und vom Familienfest und andere sagen, das weiße Weihnachten sei die Kernfrage ihres Lebens. Ich habe noch nie erlebt in Stuttgart, dass an Weihnachten Schnee gefallen ist, auch vor 80 Jahren nicht. Das glaubt mir keiner. Aber der Metzger schreibt, Weihnachten, da geht's um die Wurst. Alles Lustige, aber da sind wir beauftragt. Wenn solch eine Leere da ist, wenn das alles ist, in dieser Oberflächlichkeit, wissen Sie, dass die Welt in einem ganz großen Elend liegt. Es gibt keinen Menschen, der nicht in der tiefen Verzweiflung lebt, in der Angst, in der Sorge, was das alles ist in seinem Leben. Und deshalb haben es diese Lieder im Gesangbuch doch immer wieder richtig ausgedrückt. Um was geht's denn an Weihnachten? Dass Gott diese Welt liebt mit ihren tausend Plagen und mit ihrer großen Jammerlast, die kein Mund aussagen kann, so sagt Paul Gerhardt, die er schwebt in großem Leide. Seht, hier ist die Tür zu der wahren Freude. Und das müssen Sie mit Ihren Worten weiter sagen. Passen Sie eine Gelegenheit ab, im Haus bewohnen und sagen, ich muss Ihnen noch was sagen. Jesus ist das Wichtigste und er kommt zu Ihnen und will bei Ihnen einkehren. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. Und das ist so groß. Ich denke an den Falk, Legationsrat in Weimar, der Stadt von Goethe und Schiller. Er war ein Spötter geworden, ein Satiriker, hat alles auf die Schippe genommen. Und dann starben in wenigen Tagen an der Pest 4 seiner Kinder. Der einjährige Roderich, dann die 2 Monate alte Cäcilie, dann starb die 6-jährige Eugenie und nach 2 Wochen der 3-jährige Guido. Und dann auf einmal ist der Johannes Falk wach geworden. Dass Gott so hart sein kann. Und über dem ganzen Elend dieser Welt hat er damals nach den napoleonischen Kriegen diese Straßenkinder gesammelt. Straßenkinder sind keine flötenspielende Engel. Die waren in allen kriminellen und Prostitutionsdingen mit 9 und 10 Jahren eingeweiht. Die sind zu Tausenden durch Europa geirrt. Man hat sie eingesperrt, man hat sie an Ketten gelegt, man wusste nicht, wie man ihnen fertig werden soll. Und Falk hat sie gesammelt und hat gesagt, die brauchen die Liebe von Jesus. Und als noch ein weiteres Kind von ihm starb, dann war der Sarg noch aufgebaut. Im Osten kamen 4 Kinder, dann hat sie aufgenommen, obwohl der Lutherhof schon voll war. Und mit diesen Kindern hat er die Lieder gesungen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass Gott mir die Gabe verliehen hat. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Auf die einfache Formel muss man springen, das ist das Elend dieser Welt. Sie keine Hoffnung hat, keine Zukunft. Und dass wir die Freudenboten sind und das weitersagen dürfen, von Jesus reden, von was denn sonst? Nur von ihm. Und dass er zu dir kommt und bei dir einkehren will und dein Herr sein will. Und dass das alle Verzweifelten, Müden, Verzagten, Kranken, Sterbenden erleben dürfen. Wir haben eine Hoffnung, die die Welt gar nicht kennt und verstehen kann. Ja, das sagt Paul Gerhard, er hat es auch erst gelernt, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Ja, es war schwer in seinem Leben. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Man muss Jesus aufnehmen in seinem Leben. Er will mein Herr sein, will zu mir kommen. Und das ist so schön auch in diesem herrlichen Lied. Ja, wir haben das, das wissen alle Posaunenbläser, im Ulmer Posaunentag, 8000 Bläser vor dem Münster. Und dann spielt man das Gloria mit den Fanfaren. Und dann kommen die Münsterglocken und dann singt man mit den Fanfaren. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und das ist das, was uns prägen soll. Die Themen der Welt sind doch nicht unsere Themen. Und das müssen wir mal lernen, dass wir von Jesus reden, von der großen Jesusfreude. Meine Frau hat gesagt, ich kann gar nicht mehr singen. Ich war doch Kantorin. Und jetzt singen wir mit krächzenden Stimmen jeden Morgen noch zur Bibellese. Sing doch die herrlichen Lieder, weil da so viel drinsteckt von den Gottesworten drin. Mein erster Punkt, es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Doch, die Welt ist voller Hoffnungslosigkeit, aber für glaubende Jesusleute gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Nun ist Jerusalem für uns ganz wichtig, es gibt ja keinen Kalender, aber leider ist da immer der Felsendom drauf, die Oma-Moschee. Das ist eigentlich nicht die Mitte von Jerusalem. Es ist ja die Gottesstadt Jerusalem. Wissen Sie, Gott hat Jerusalem erwählt. Das war die Stätte, wo Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte, wo Gott sich gebunden hat, wo er wohnen wollte, in dem Tempelweihgebet von Salomo, Jerusalem. Das hat man dann Zion genannt. Der Titel Zion ist in Jerusalem immer ein bisschen in den Bergen gewandert. Aber Zion ist dann Jerusalem, die großen Verheißungen, die dem Volk Israel gelten mit Jerusalem. Und dann kam die schreckliche Not, dass das Volk Israel Gott verloren hat. Und die Sünde ist die große Not dieser Welt, weil auch Israel durch die Sünde verderbt wurde. Der Prophet Jesaja fängt an im ersten Kapitel, wie furchtbar die Sünde alles zerstört hat. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall von Gott verharrt? Ihr lebt nimmer mit Gott. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt, von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden und nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Das Gericht Gottes liegt auch heute schwer über der Christenheit. Wie bricht mir das Herz bei uns in Stuttgart? Wie war das noch vor Jahrzehnten, wo wir Gottesdienste gewählt, alles leer, wo Kirchen umgewidmet werden. Über der ganzen Christenheit liegt das, dass Gott wie das Evangelium von uns weggenommen hat. Und da heißt es dann, übrig geblieben ist allein die Tochter Zion. So ein schöner Titel mit einem Frauennamen belegt die Liebe zu dieser Stadt, die Tochter Zion. Wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine belagerte Stadt, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, so eine windschiefe Hütte. Da bricht alles zusammen, das von der Herrlichkeit Zions noch übrig geblieben, wo einst die großen Psalmen gesungen haben von der Herrlichkeit von Zion. Das ist wichtig. So ist es, wenn die Sünde alles zerstört, eine von Gott im Gericht gelassene Stadt. Und dann sagt Gott, er will auf diese Mauern von Jerusalem, wir wissen es ja bei Nehemia, wie er kaum mit seinem Esel über die Trümmer reiten konnte, der zerstörten Stadt, wo Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt war. Gott steht zu seinen Verheißungen und Gott zieht die Hand nicht ab. Und das ist für uns wichtig. Herr, tu doch noch einmal dieses Werk und bau deine Gemeinde, sammle dein Volk, gib uns Erweckungen wieder. Du kannst wieder einen Hunger nach deinem Wort schaffen und du kannst sie verherrlichen im Leben von so vielen Menschen. Wir hungern danach. Ganz interessant, diese Wächter, die da auf den Mauern stehen und das sagen, das muss doch wieder sein, dass das kommen kann, dass der Herr das tut. Das Lied, Tochter Zion, freue dich. Es gibt eine Hoffnung, Gott hat sein Volk noch nicht aufgegeben. Es wundert uns ja, dass Gott nicht uns alle abgeschrieben hat. Wir haben das doch einmal ganz anders versprochen in der Konfirmation oder bei der Entscheidungsstunde der Bekehrung. Herr, wir wollen dir dienen. Und dann kam die Sünde und hat uns von Gott getrennt. Und dann kam der Abfall und die Gewohnheit. Und dann wundern uns, dass Gott nicht abgeschrieben hat. Nein, sein Erbarmen ist noch nicht fertig, auch nicht mit seinem Volk Israel. Und er sucht sein Volk und will seinem Volk alles schenken. Kann auch eine Mutter ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme des Sohns ihres Leibes? Und wenn die desselben vergessen, so will ich doch dein nicht vergessen. Das hat Gott gesagt, ich kann dich nicht vergessen, ich will dich nicht vergessen. Das ist für uns so wichtig und steht auf den Mauern von Jerusalem und erinnert Gott daran, du musst doch deine Verheißungen erfüllen. Vorher kann das Weltende gar nicht kommen, das muss doch noch einmal geschehen, der große Aufbruch. Es bewegt mich sehr, dass ich in meinem Leben das erleben durfte. 1970 hat der Generalsekretär des Weltkirchenrats gesagt, Mission is out, Mission ist vorbei. Und diese letzten 50 Jahre waren Jahre, wo in den Hecken und Zäunen der Welt die Jesusgemeinde entstanden ist. In Laos, Kambodscha, in Bhutan, in Mauretanien, in muslimischen Ländern, in Algerien, Massenerweckungen. In Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan, das ist etwas Großes. Bhutan war nie ein Missionar erlaubt. Ein Land, völlig ein hinduistisches Königtum, alles abgesperrt. Und als es aufgebrochen, Jesus hat Menschen gerufen und ihnen sein Heil gegeben. Gott will Erweckung. Und das ist für uns wichtig. Werdet doch wach und sagt das weiter, weil der Herr durch euch wirken will. Ganz schlicht, das geht immer durch das persönliche Zeugnis. Ihr sollt meine Zeugen sein, geben Sie es weiter. Und sagen Sie nicht, die Engel wollen es nicht hören. Es wird aufwachen, weil es der Herr will. Und es ist nicht vergeblich, wenn Sie lang gestorben sind, dann wird das aufgehen und der Herr wird das schaffen bei Ihnen. Weil der Herr sein Volk nicht aufgegeben hat, weil er die Tochter Zion nicht aufgegeben hat. Das ist die Verheißung und diese Adventszeit ist ja für uns ganz besondere Zeit, wie wir so schön feiern. Und darum freue ich mich so, was ihr hier macht, dass das ins Land hinaus gestrahlt wird, dass man Advent feiert. Der Herr kommt, er hat noch eine Zukunft, er hat sein Volk noch nicht abgeschrieben, obwohl die Sünde so furchtbar wütet, die Untreue und die Gottlosigkeit auch in der Christenheit vorwärts marschiert, in großen Schritten. Der Herr hat sein Volk nicht aufgegeben, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu, ist er da und darum darfst du sein Zeuge Jesus sein. Der erste Punkt: Es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Die Wächter auf den Mauern Jerusalems, das sind wir. Wir stehen da und rufen in die Welt hinein. Wir sind seine Boten. Und das Evangelium, ich hätte das nie gedacht, dass in diesen letzten 50 Jahren noch einmal eine der allergrößten Missionsbewegungen kommt, wo die Zigeuner, das darf man ja nicht mehr sagen, Roma und Sinti und die Indianer und alle gerufen werden an den Enden der Erde. Menschen, an die wir nie gedacht haben, hol der Herr, weil er sie nicht vergisst. Und weil er seine Gemeinde baut, auch in diesen Tagen, die Vollendung des Gottesvolkes. Und jetzt kommt das Zweite, das sind keine Sprüche, sondern Fakten. Was tut denn der Herr? Das hat er angekündigt. Was will er denn tun? Was will er denn machen? Ich will nicht schweigen, nicht innehalten, bis die Gerechtigkeit aufgehe. Was ist denn Gerechtigkeit? Wissen Sie, dass auch wir Christenleute alles ungerechte Leute sind? Der Paulus fängt im Römerbrief an, dass alle Menschen die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit aufhalten. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein löchriges Hemd. Es gibt ja so viele fromme Leute, die gar nicht merken, dass sie vor Gott sündige Leute sind. Und das ist bis zu unserem Tod das große Problem. Wir sind nicht mit dem Willen Gottes im Einklang. Wir haben in uns eine ganz große Macht, die uns von Gott wegtreibt. In unserem Kopf, da sind sündige Bilder und wir haben böse Gedanken und wir zerbrechen Gottes Gebote. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes bei uns, die er aufrichtet, indem er sündige Leute gerecht macht? Und das ist mein Ruhm bis zum letzten Tag meines Lebens, bis zu meiner Sterbestunde. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist meine Freude, das ist meine Herrlichkeit, die ich habe. Darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ist es eine in seiner Gerechtigkeit, die mir verliehen wird, die ich im Glauben fassen darf. Christus starb für mich. Das ist so groß, dass Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet vor der Welt. Es gibt keine menschliche Gerechtigkeit. Wissen Sie das auch? Sie dürfen das erleben. Die große Not, keiner lebt so, wie er wollte. Das war ein Wort von dem Professor Tolluck im 19. Jahrhundert, der so arg das gesagt hat, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen, damit du einmal weißt, wie verloren du bist. Und nur wer das erkannt hat, kann die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis erleben. Wenn er einmal in sein Leben hineingeschaut hat, wie das Herz gefallen ist, und das ist die Not von uns, und wir können immer nur diese Gerechtigkeit Gottes erleben, das ist so groß. Das hat Jesus gewollt, das hat er dem Nikodemus in der Nacht gesagt. Du musst von Neuem geboren werden, du kannst das nicht, auch mit allen frommen Vorsätzen. Wenn du meinst als Pharisäer, du könntest all die Gebote halten. Ach, was gibt es da für eine verkrampfte Frömmigkeit, bis wir die Gnade Gottes ergreifen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich sie wert. Das ist so herrlich, dass Jesus das macht in unserem Leben, so wie er es dort gemacht hat, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und da standen sie um dieses Kreuz herum, das ist ja bis heute die große Frage, warum wurde Jesus gekreuzigt, was hat das für uns zu bedeuten? Und Jesus, sterbend am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Das ist die größte Not, wenn Menschen die Vergebung Gottes nicht in ihrem Leben erfahren haben, wenn sie nicht rein geworden sind durch das Blut von Jesus, durch seinen stellvertretenden Opfertod. Und da hat der eine Schächer noch ergriffen. Herr, denk an mich. Und er sagt, Jesus sagt zu ihm, du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Man kann die Seligkeit ergreifen. Das ist so eine große Geschichte, dass ja bei uns im Madental in Stuttgart bei der Solitude dieses Seehaus, das ist gewaltig, wo man die Häftlinge holt und dort mit ihnen arbeitet, das ist härter als im Knast. Diese Arbeit im Seehaus, die hat Herr Colson gegründet. Es war ein großer amerikanischer Politiker mit großem Einfluss, aber da kam die Watergate-Affäre. Und da ist er ganz tief gestürzt. Und der Colson hat gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben begriffen, Schuld. Und ich habe das vor Gott bekannt. Und der Colson wurde ein Evangelist, als ein großer Politiker, der demütigste im Gebetsfrühstück im Weißen Haus. Und hat überall in der Welt, gewaltig, in allen Ländern hat er diese Rettungsstätten für die Kriminellen, für die Knackis gebaut, dass ihnen die Liebe von Jesus bezeugt wird. Und das ist ganz wunderbar, denn Gott will aus diesen verkrachten Existenzen Kronjuwelen machen, wissen Sie, weil Gott niemand abschreibt. Und das heißt hier in seinem Wort, darum sind wir Wächter auf den Mauern Jerusalem. Gott will doch retten. Er will Leute aus dem Kot rausholen. Wir rümpfen da so schnell die Nase. Aber das ist an der Reis Gottes Geschichte so wichtig. Wie ein junger Kerl war, hat mich das immer angesprochen. Lars Olsens Krebsruth, schwerer Raub, viele Jahre im Gefängnis in Norwegen. Und dann ist er zum Glauben gekommen durch ein Mädchen, die ihn besucht hat im Gefängnis. Und dann ist er der große Sandtal-Missionar geworden. Was hat Gott durch das Leben Lars Olsens Krebsruth gewirkt? Eines wirklich tief gefallenen Menschen. Und dann hat uns das berührt, Wolfgang Dück zu erleben. Schwerer Raub, Wolfgang Dück. Und dann hat er Jesus gefunden. Und dann wurde er der Evangelist, rastlos unterwegs, bis er dort tödlich verunglückt ist. Wenn man heute seine Ansprachen hört, wie er in die Nachtlokale hineinging und dort gepredigt hat, ganz schlicht, Jesus will euch retten von der Sünde und will euch befreien und euer Leben neu machen. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geschenk, die muss man kriegen. Das ist das Thema im Römerbrief. Ja, das ist so schlimm, dass wir heute sagen, Sünde, das hat Menschen noch nie interessiert, das Thema der Sünde. Nicht mal der David, als er den Ehebruch begangen hat, bis der Prophet Nathan ihm zeigen konnte und Gott ihm die Augen geöffnet hat. Dass die größte Not eines jeden Menschen ist, dass wir ungerecht sind und nicht zum Himmel kommen können, weil der Weg versperrt ist. Wir brauchen den Heiland Jesus, der uns macht. Und da sagt der Herr, du sollst eine schöne Krone in der Hand des Herrn, ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Wir sind doch alle Stinkstiefel. Und der Herr will aus unserem Leben etwas machen. Hast du einmal entdeckt, was Jesus aus deinem Leben machen will? Du hast dich oft verkrampft und das ist so eine Not, wenn man sich so vorbeisieht, wie mein Leben etwas machen. Das wird alles so eine gekünstelte Frömmigkeit, die ist schrecklich. Aber das ist so toll, was der Herr Jesus aus schlichten Menschen gemacht hat. Und die ganze Geschichte der Christenheit ist voll, dass er Leute gerufen hat von den Hecken und Zäunen und hat sie zu Segensträgern gemacht. Und wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Und das kann man gar nichts anderes beschreiben, als wie Jesaja das sagt. Du sollst ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes sein, die schöne Krone. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene, also einer, der von Gott verworfen ist und ein Land nicht mehr einsam ist. Sie wissen, durch welche Tiefen auch das Volk Israel ging, verachtet durch die Welt im Antisemitismus. Du sollst heißen, mein Schatz, meine Lust, sagt Gott. Du sollst heißen, liebe Frau. Und das ist, ach, diese Sprache so wunderbar. Wir sind 58 Jahre verlobt, 56 Jahre verheiratet. Wisst ihr, Jungen, was das ist? Wird immer schöner. In diesem, entweder ist alles verkorkst oder es wird ganz wunderbar schön. Ich kann ja ohne meine Frau gar nicht mehr sein. Ich bin ohne meine Frau keine 5%. So herrlich. Und Gott sagt, ich binde mich an dich. Ich habe mich mit dir verlobt in Ewigkeit. Er will sich an dich binden. Das ist der Augenblick, wenn Gott zu uns kommt und uns mit seiner Liebe umgibt. Und er will aus seinem Leben etwas machen, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Mit uns kann man doch keinen Staat machen, aber er will etwas aus dir machen. Und dann heißt das, wie sonst bloß noch in der Liebessprache heißt, mein Täubchen, mein Schatz, dass Gott zu dir sagt, ich habe Lust zu dir. Und er segnet dich. Und dein Land hat einen lieben Mann, ist ja oft vergessen, vor lauter Glaubensproblemen, die wir diskutieren, dass eigentlich nur das eine Not ist, du sollst Gott einen lieb haben. Jesusliebe ist der Kern des Glaubens und die Krone des Glaubens. Das hat die große Sünderin begriffen. Und Jesus hat zu dem Simon gesagt, du hast mich nie geliebt. Und als der Petrus gescheitert war in der Nacht des Verrats, in der Nacht der Hinrichtung, und Jesus ihm wieder begegnet nach der Auferstehung, dann war das Jesus, also Petrus, gell, es reicht mal, reiß dich ein bisschen zusammen, Bürschchen. Und enttäusch mich nicht. Na, was hat Jesus gesagt? Hast du mich lieb? Dreimal. Hast du Jesus lieb? Er will dein Schatz sein, er will dein Herr sein, er will in deinem Leben wohnen, das Adventsfreude. Er will bei dir einkehren. Und was ist das für einen Trost, wenn wir schwächer werden, wenn es im Leidenslage ist? Jesus lässt dich nicht los, er trägt dich. Es kann dir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was dir nützlich ist. Er macht's gut mit dir. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gib dich ihm hin. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Ja, es geht um eine ganz große Neuigkeit. Jesus erfüllt alle seine Verheißungen, aber da geht's nicht um die Bauten von Jerusalem. Sondern da geht es um diese neue Gemeinde, wo wir gerecht gemacht sind durch das Blut von Jesus, geheiligt und gereinigt. Und wir haben eine ganz große Zukunft in der Erwartung des himmlischen Jerusalem. Ist doch nur wie eine Handbreit. Weiß ich denn, ob ich das neue Jahr erlebe? Wir leben doch darauf nur durch eine schmale Tapete getrennt mit der ewigen Welt Gottes. Und dann dürfen wir dort sein in der vollendeten Gemeinde. Größer geht's doch gar nicht. Er will uns bei sich haben. Wie hat es Jesus erzählt, als der verlorene Sohn in die Welt hinausgeht und dann Gut und alles, was er hat, verprasst. Wir sind solche Leute, die alles verprassen und das nicht begreifen, bis er beginnt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er steht auf dem Dach des Hauses und blickt hinaus. Wann kommt er denn endlich? Er sucht dich, er braucht dich, er will dich. Er will alles dir schenken, was er hat, will er dir geben. Größer kann man die Weihnachtsfreude gar nicht beschreiben. Die ihr arm seid und elendes, kommt herbei, füllt frei eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben. Die gibt euch Gott und die kriegt ihr gratis und umsonst. Weg mit der verkrampften Frömmigkeit, sondern er will es dir schenken, gratis und umsonst. Nimm. Und das ist die große Weihnachtsfreude, von der wir leben und die wir haben können. Er will in dir Wohnung machen. Das ist ja uns so wichtig. einkehren bei uns in unserem Leben. Der Georg Weisel hat ja dieses schöne Lied gedichtet, das unseren Advent so typisch ist. Macht hoch die Tür. Da erzählt man eine Geschichte von einem Herrn Sturgis. Das ist eine gute Erfindung. Die Geschichte gibt es erst seit wenigen Jahren. Das ist natürlich nie so gewendet, sondern es geht um den Einzug von Jesus, der in dein Leben rein wird. Das hat den Georg Weisel so bewegt, Pfarrer in Königsberg, in der Neustädter Kirche. Und er hat dann am dritten Advent das für mich allerschönste Adventslied gedichtet, das heute bei uns gar nicht mehr unter den Adventsliedern kommt, aber hat es bewusst dort gedichtet. Wir wissen das alles von Georg Weisel sehr genau. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Wo es heißt, sucht ihn allein. Es gibt sonst keinen Nothelfer mehr. Ihr werdet keinen anderen finden. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Es ist so ganz einfach. Mach die Tür auf, dass er einziehen kann. Und dann lest dieses Lied in diesen Adventstagen, wie es dir wohl wird und wie er alles lösen kann, was du in deinem Leben nicht lösen kannst. Er ist dein Herr. Früher habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Evangelisten, das hieß Perlen im Schlamm. Der hat immer Leute in der Gosse gesucht. Säufer, verkommene Leute, Prostituierte. Er hat gesagt, das sind Perlen, die Jesus schon sieht mit dem, was er aus ihrem verkorksten Leben machen will. Schreibe nie einen ab, weil Jesus keinen abschreibt. Und das ist unsere Aufgabe, jedem diese große Jesusliebe zuzusprechen, dass wir etwas sein sollen für den Herrn. Er will unser Bräutigam sein. Ich weiß auch, die Sprache kann man den jungen Leuten nicht mehr zumuten, aber sie müssen wieder Bibelsprache lernen. Das ist das Allerschönste, nicht unsere heutigen Sexpraktiken, die die Jugend treibt, sondern dass man eine heilige Liebe hat, Bräutigam und Braut, jungfräuliche Liebe, allein in der Jesusliebe an ihn gebunden. Und er soll mein Leben erfüllen und soll mein Herr sein. Das ist mir so wichtig. Hosea, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Gott benutzt diese irdischen Bilder, aber das sind, nein, umgekehrt. Ihr jungen Leute wisst das über euren irdischen Liebesverhältnissen, diese große Gottesliebe ein Vorbild ist. Eine Treue, eine Hingabe, eine Reinheit und Schönheit, die man nicht anders beschreiben kann, dass man das haben kann. Wir wollen wissen, wir sind für Gott Perlen, Kronjuwelen. Das gibt's doch gar nicht. Je länger ich im Glauben stehe, und ich höre das auch immer wieder in der Seelsorge, wenn Menschen darunter seufzen, sage ich, ich habe gemeint, ich kriege das endlich unter die Füße, die Sünden, die in meinem Leben so wüsten, so viel zerstören, meine Unbeherrschtsein, die unreinen Gedanken und was alles drin ist. Es bleibt bis zur Todesstunde das Wunder, dass die Gerechtigkeit nur durch Jesus da ist. Wir können bis in die Todesstunde hinein nur sagen, du machst mich allein rein. Und das ist so groß. Gerade hat mir eine liebe Frau das Schatzkästlein von Gussner gezeigt, das sie gekauft hat, antiquarisch. Ich bin ja ein großer Fan von Johannes Gussner, ein katholischer Priester, der zum Glauben kam durch eine Frau, die ihrem Sterben begleitet. Und er sagt, Sie können ja gut sterben. Sie haben ja alles getan. Das war ein anderer Priester, aber er hat dann die Biografie über den geschrieben in Memmingen. Und hat ihr gesagt, das macht mich doch vor Gott nicht gerecht, sondern... Ja, was denn dann? Dass er am Kreuz sein Leben als Opfer für meine Sünde gebracht hat. Und das war auch für den Hinhöfer in Baden der große Segen. Die Gerechtigkeit Gottes, das ist das Thema des Römerbriefs, eine geschenkte neue Gerechtigkeit. Und das ist das Einzige, was mich hält. Und jetzt noch das Dritte, steht auf der Mauer als Wächter, als Boten, die das hinausschreien in die Welt. Haltet nicht den Mund, sondern sagt das allen. Ja, das ist schade, dass in der Christenheit viele andere Themen sind. Das wichtigste Thema ist, in der ganzen Welt das Heil der Erlösung von Jesus zu verkünden. Und da sagt Gott, ich habe Wächter auf die Mauern bestellt, die die ganze Nacht und den ganzen Tag überrufen und Gott keine Ruhe lassen, die Gott erinnern und sagen, Herr, du hast doch das versprochen. Du hast doch das versprochen, du willst dich doch erbarmen, du kannst doch nicht die Welt in die Hölle gehen lassen. Gib doch neues Leben. Gott erinnern. Ist Gott vergesslich? Darf man denn so reden? Muss man Gott erinnern? Ich habe es ja gerade gesagt, Gott kann uns doch gar nicht vergessen. Auch wenn eine Frau ihr Kind vergessen, das gibt's ja gar nicht. Wie viel weniger soll Gott vergessen? Aber Gott will erinnert sein, dass wir ihn auf die Verheißungen hin ansprechen. Und das ist das Schöne in der Adventszeit, dass wir die großen biblischen Verheißungen uns wieder in den Sinn rufen. Als der Jakob ruft, sterbend, Herr, ich warte auf dein Heil. Das ganze Alte Testament ist in dieser Jesus-Erwartung. Wann kommt er denn, der Erlöser, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist? Aus dir soll er kommen, aus ganz kleinen Verhältnissen, weil in der Welt immer bloß das Große ist, das ist Babel. Nein, Gott fängt ganz klein unten bei der Maria und da ruft er dich. Und genau so, was sind wir in den Augen Jesu? Sind wir Fürsten, Heilige, Berufene, Träger seines Reiches? Und was ist das, wenn du Dienst tust in der Kinderkirche oder irgendwo Kindern, die Jesusgeschichten groß machst, im Hauskreis, Freunde sammelst, missionarische Dienste machst und Traktate weitergibst? Du bist ein großer Zeuge deines Gottes. Leute, die auf den Mauern stehen und Gott daran erinnern, Herr, tu das doch, so wollen wir beten. Lass Gott keine Ruhe. Mit der Vergesslichkeit ist so ein Problem. Ich muss immer dran denken an eine schlimme Situation, die mir passiert ist vor Jahren. Es war Samstagmorgen. Ich sage zu meiner Frau, heute gibt es einen ruhigen Morgen. Und dann klingelt das Telefon, da sagen Leute, wir sitzen seit einer halben Stunde schon und warten auf Sie. Da hatte ich eine Trauung zugesagt, oberhalb von Esslingen, 25 Kilometer. Die hatten schon das halbe Gesangbuch ausgesungen. Wir warten auf Sie. Und ich renn raus und sage meiner Frau, hol schnell den schwarzen Anzug, ich muss los. Sie hat den Flur gewischt und ich rutsch aus diesem Boden aus. Wir hatten in der Türe, der Pfarrwohne, eine große Scheibe und segle durch diese Scheibe. Ein Wunder, dass ich heute noch lebe. Wir haben dann nachher ein Sperrholz eingezogen in diese Türe, die völlig, ich bin durch das Glas hindurch. So ist, wenn man was vergisst, das erinnert mich daran, Gott vergisst es nicht, aber ich brauche einen Knoten im Taschentuch oder einen Zettel auf dem Schreibtisch, dass ich erinnert werde. Aber du darfst Gott dran erinnern an seine Verheißung. Gott, du willst Heil schaffen, auch in Karlsruhe. Und es soll ein Segen ausgehen aus deinem Leben. Und solange du lebst, wirst du die Gebete auch über deine Enkelkinder nie abbrechen lassen. Und Gott hat Großes vor und sagt, Herr, du willst nicht, dass Menschen verloren gehen. Und bitte erbarm dich ihrer. Und wir dürfen Gott erinnern, das ist so schön im Sacharja-Buch, auch ganz herrlich, Sacharja 1, die Reiter unter den Myrten auf dem roten Pferd. Und Gott schickt die durch die Lande der Welt und die gehen. Und Gott sagt, wie sieht's denn aus in der Welt? Und dann sagen die, alle Länder sitzen still. Da geschieht nichts. Kein Reich Gottes da. Und dann heißt es, ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit. Mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden. Später, Gott hat so große Verheißungen gegeben und er will seine Verheißungen erfüllen. Und wir dürfen ihn dran erinnern und sagen, tu es doch heute. Lass Gott keine Ruhe, sondern erinnert ihn an seine großen Verheißungen, dass er das tut. Ist für mich ganz groß gewesen, wie unsere Mitarbeiter hinausgezogen sind, bis nach Nordkorea, einer an die Staatsuniversität von Nordkorea. Ein Wunder auf einmal, dass der ein Visum bekommen hat, ein Jesuszeuge, der als Gebetsanliegen hat, in Nordkorea ein Zeuge Jesu zu sein. Und wie in eine Mitarbeiterin von uns in Angola, ein Bürger, ein Jahr verschollen war, wir wussten gar nicht, ob sie noch lebt. Und dann war sie die große Frau in dem Terrorregime damals der Rebellen, die dort als schlichte Frau eine Zeugin von Jesu war. Weißt du, welcher Segen aus deinem Leben ausgehen kann? Sorgt euch doch nicht um eure körperlichen Befindlichkeiten von Krankheiten und was kommen kann und um Geld, das geht kaputt, das wissen wir ja, sondern nicht auch in der Inflation, die jetzt kommen wird und in der Geldentwertung und Schulden machen. Das ist nicht unser Thema, dass der Herr uns noch braucht zum Bau seines Reiches in dieser bösen und ungerechten Welt, dass er uns noch braucht und dass wir sein Reich bauen dürfen, das ist das Große. Lass Gott keine Ruhe und dann macht Bahn, der Herr kommt. Sag's der Tochter Zion. Ich habe den Schmulz Matja erlebt, einen großen Geschäftsmann in Jerusalem, ein Jesuszeuge. Der hat gesagt, wenn du einen Juden, einen Israeli triffst, du bist schuldig, wenn du ihm nicht Jesus bezeugst. Ich bin doch Deutscher. Krater! Weil du nur von der Gnade Gottes lebst. Als Deutscher bezeuge ihm die Herrlichkeit von Jesus. Und der hat dann mir auch so wichtig, das ganze Alte Testament zieht doch auf Jesus, der überall ist die Erfüllung. Und das war ihm so wichtig, das uns wieder ins Gedächtnis zu rufen, macht Bahn, dass Jesus einziehen kann. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Das ist der Georg Weisel wieder gewesen in seinem Adventslied, wie ihm das wichtig war. Darum geht es in diesen Adventstagen, dass Jesus bei dir einziehen kann. Und das ist jetzt so schön, wenn ich dran denke, wenn irgendwo Leute sitzen mit ganz großen, bedrückten Herzen, Sorge, Ängsten und viele auch in der großen Gewissensnot ihres Versagens und ihrer Schuld. Der Heiland will heute Abend dir seine große Weihnachtsfreude vermitteln, dass er dich lieb hat, gerade über deinem ganzen Versagen, über deiner Schuld. Er will dich heimholen in seinen Frieden. Wir haben eine herrliche Zukunft. Ich will Ihnen zum Ende noch sagen, wo das noch einmal kommt, weil ich immer meine, die Gesangbuchlieder sind ein ganz großer Schatz. Sie benutzen nur die Bibelsprache. Das ist nicht altertümlich, die Bibelsprache, sind ja alles vertonte Bibelworte. Und da war es ein großer Militärmann, der Bogatski, Karl Heinrich von Bogatski, sein Vater wollte ihn in sein ungarisches Regiment als Regimentsführer stecken, war alles schon vorbereitet. Er ist mit August Hermann Franke gewesen in Halle, der großen Erweckung, die dort war, und war der große Seelsorger an den Fürstenhäusern. Es ist unglaublich, was Bogatski Fürsten zu Jesus geführt hat. Er war der große, stille Seelsorger. Er war nicht der große Redner als Evangelist, aber er hat das schönste Missionslied gedichtet, das damals die große Missionsbewegung begonnen hat in Franke, in Halle, damals. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter sind, dass so heute wieder wie in der Urchristenheit wir wieder diese Leidenschaft haben und sagen, das müssen wir allen sagen, die getrost dem Feind entgegengehen, ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Völker Scharen zu dir bringt. So gib dein Wort mit großen Scharen, die in der Kraft Evangelisten sein. Und dann heißt, brich in Satans Reich mit Macht hinein, das Satans Reich, das selber auf Schritt und Tritt heute. Aber brich du hinein, o breite Herr, auf weitem Erdenkreis, dein Reich bald aus zu deines Namens preis. Und dann heißt, ach, lass dein Wort recht schnelle laufen, es sei kein Ort ohne dessen Glanz und Schein. Ach, führe bald dadurch mit Haufen der Heiden füllt zu allen Toren ein. Ja, Wicke. Doch auch Israel bald auf und also Segen deines Wortes lauf. Herrlich, wo das aufgenommen wird, das Bibelwort und vertont wird für unsere Seiten, wollen wir solche Wächter auf den Mauern Jerusalems sein und sagen, ja, wir wollen die Gemeinde wieder dran erinnern, dass die Tochter Zion, nimmer, da geht es nimmer um die Steine von Jerusalem, sondern die neue Gemeinde, das neue Volk Gottes, das Gott geschaffen hat und durch Christus sammelt in aller Welt. Und das ist schon toll. Vor etwa 20 Jahren war für mich ein ganz denkwürdiger Moment, als mir einer gesagt hat, jetzt gibt's in jeder Nation der Welt eine Jesusgemeinde. Das gab es bisher nicht. In Bhutan gab es keine Christen, war völlig unmöglich. Und dann haben wir dort das Haus der Studentenmission bezahlt dürfen. Mauretanien, ganz islamischer Staat. Und wir hören es jetzt von so vielen, die im Iran sich in der Diktatur Khomeinis zu Jesus bekehren, weil er der ist, der durch uns hindurch Menschen retten will. Und das ist so groß, dass das auch endet in dem schönen Vers. Du wirst ein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger ist. Darum hör der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Da war Samuel Zwemer, einer der ganz großen Moslem-Missionare, der hat in den 30er Jahren ein Büchlein geschrieben des vorigen Jahrhunderts. Macht Bahn, macht Bahn! Ich suche junge Männer, die sich nach Mekka einschleusen lassen und dort diesen armen Menschen die Herrlichkeit von Jesus erzählen. Er war kein Fantast, er war der große Mann, der in all den Ländern, auch in Ägypten, diese wunderbaren Presbyteriergemeinden schaffen durfte. Es geht doch nie darum, ob wir meinen, wo es offene Türen ist. Der Herr sagt, heute sind offene Türen und heute ist das wichtigste Missionsland Deutschland, unsere Städte. Und unsere Gemeinden, in der viele leben, die gar nicht mehr wissen, wie herrlich der Heiland Jesus ist. Und da wollen wir Zeugen sein und sagen, lass doch Jesus in dein Leben eintreten. Er will dein Herr und dein König sein. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Verheißungen gelten. Nicht eins deiner großen Zusagen wird übrig bleiben oder wird hinfallen. Du wirst alles vollenden, auch in dieser letzten bösen Zeit, in der wir leben. Und du wirst die Macht Satans auch zerbrechen, auch in unserem Leben, auch in unserem Herzen. Und wir möchten dich bitten, dass du bei uns einkehrst und das alles brichst. Reinige uns in diesen Adventstagen. Es ist eine Zeit der Reinigung, der Zubereitung, dass du alles Schmutzige und Böse ausräumen kannst. Und dann erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gebrauche unser schlichtes Zeugnis. Es ist so arm und schlicht, aber so groß, weil es dein herrliches Evangelium ist. Und die rettende Liebe, die du weitergibst an verlorene Menschen, du gibst keinen auf. Wir dürfen das Menschen bezeugen. Jesus liebt dich. Jesus sucht dich. Wach doch auf. Er will dein Leben verändern und erneuern. Und da sollen noch so viele erfahren, die im Elend, in der Traurigkeit, in der Hoffnungslosigkeit leben. Herr, gebrauche uns. Erwecke deine Gemeinde wieder. Wir wollen Wächter auf den Mauern Jerusalems sein, nicht auf den alten Steinwüsten der zerbrechenden Städte, sondern deiner Gemeinde und das in die Welt hineinrufen. Und wir freuen uns, wie du deine Gemeinde sammelst aus allen Nationen und Völkern. Aber wir sind so beschwert, wie viele auch in unserem Freundeskreis und Nachbar und auch unter unseren Nachbarn dich nicht kennen. Herr, segne du auch den Dienst dieser Gemeinde auf der langen Steinbacher Höhe. Segne du jedes Wort, jeden, der hier teilnimmt und auch jeden, der jetzt hier an den Geräten das alles hört, was du noch machen willst. Wir freuen uns deines Heils. Sag der Tochter Zion, dein Heil kommt. Danke, dass das wahr ist. Amen.